Hallo und herzlich willkommen zu Volume 114 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Ein aktionsreiches Wochenende liegt hinter den Mannschaften des SK Sturm. Während die Einser in Klagenfurt zu einem eher schmeichelhaften Dreier kam, mussten sich sowohl die Zweier der Herren gegen den KSV als auch die Frauenmannschaft gegen die Austria jeweils mit 1:2 geschlagen geben. Ein paar Tage zuvor allerdings konnten sich die Damen bei Blau-Weiß Linz glatt durchsetzen. Über diese Spiele wollen wir reden und haben dazu wieder Stimmen der KapitänInnen Gabriel Haider und Sophie Meierhofer eingeholt. Weiters sind etwas mehr als 2 Wochen vor dem Ende des Transferfensters alle Augen auf Andi Schicke und dessen finale Kaderveränderungen gerichtet. Da die Herren Pucher und Wonisch in südlichere Gefilde abgebogen sind, haben wir heute das dynamische Duo vor den Tongeräten. Mit mir im Studio der CPO, Chefposter von Black FM, der Mann mit den guten Ideen, mit Laola 1, Kleine Zeitung und ÖFB-Vergangenheit, Andi Terler. Hallo Andi.
Hallo Mike und vielen Dank für die Einladung in dein Landeshauptstadtstudio mit Blick auf den Schlossberg.
Ja, da sehe ich jedes Sturmfeuerwerk.
Wunderschön. Ich war schon in Wien im Hauptstadtstudio beim Herrn Bucher und jetzt auch bei dir im Grazer.
Wahnsinn.
Hauptstudio quasi, also Privatstudio neben dem anderen Studio, wo wir mit Gästen unsere Sendungen aufnehmen. Sehr schön.
Jetzt fällt nur mehr das Headquarters bei Frank Wonisch.
Ja, genau. Beim Obmann.
Beim Obmann?
Nein, du bist Obmann. Entschuldigung.
Entschuldigung, bitte.
Um Gottes Willen.
Doch, wie redest du mit deinem Obmann?
Entschuldigung. Ich muss Buße tun.
Okay. Der Andi hat schon verraten, mein Name ist auch heute wieder Michael Behlitz und wir starten ohne weitere Umschweife mit diesem Querpass, respektive Volume 114 von Black FM. Andi, zu Beginn dieser Ausgabe, wie immer, unsere Shoutouts. Was haben wir diesmal vorbereitet? Du darfst gleich mal beginnen.
Ja, wir beginnen mit den weniger guten Nachrichten, weil wir haben erfahren, dass sich bei den Frauen eine Spielerin, die ganz wichtig war in der vergangenen Saison, schwer verletzt hat bzw. am Knie operiert hat werden müssen. Laura Krumböck, sie war auch bei uns schon zu Gast. Wer die Folge mit ihr und Marielle El-Sharif noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Jedenfalls ist es so, dass sie ja, sich einer OP hat unterziehen müssen und laut Sportchef Michi Erlitz wird sie voraussichtlich den gesamten Herbst ausfallen. Wir wünschen auch auf diesem Weg natürlich der Laura gute Besserung, schnelle Genesung, eine gute Reha vor allem, dass das alles wieder gut passt und sie dann wieder voller Tatendrang angreifen kann, vielleicht genau. Im Frühjahr.
Comeback stronger, genau. Kann man sagen. Und das wird die Laura, wie wir sie kennengelernt haben, sicher schaffen. Auf einer anderen Ebene, die nicht so ernst und tragisch ist, aber dennoch, dennoch schier. Es gibt Neues, Andi, aus der Merch-Abteilung.
Ja, also wir tauschen uns ja intern aus und auch mit Leuten, mit denen ich mich austausche, so im Freundeskreis und auch im beruflichen. Keiner findet irgendwie großen Gefallen am Merch des SK Sturm, rein optisch jetzt schon mal. Das andere ist, dass er kaum bis gar nicht verfügbar ist.
Aber jetzt, das.
Jetzt, was verfügbar ist, offensichtlich neu seit kurzem, weil ich jetzt wieder mal reingeschaut habe, ist Merch der Kategorie Champions League. Ist ja voll okay, dass man da auch was macht und eine Linie rausbringt. Rein optisch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war das wahrscheinlich in ein paar Minuten erledigt.
Schwierig.
Logos, die aneinander geklatscht worden sind, nicht wirklich in wahnsinnig akribischer Symmetrie aufgearbeitet. Von dem her, ja.
Es gibt ein Champions League Nackenkissen dafür, Andi.
Das ist tatsächlich ein Merchandising-Produkt, auf das ich nicht gekommen wäre, dass das so großen Anklang finden könnte. Aber
der Geburtstag war erst, gell?
Ich habe erst Geburtstag gehabt,
ja, schaut, ich hätte da ein.
Das Nackenkissen?
Auch, aber ich hätte da ein Potpourri aus feinen Sachen, einer Thermoskanne.
Ach, das ist wenigstens praktisch, ja.
Ja, Nackenkissen. Ja. Und wunderschöne Schals.
Absolut, ja.
Okay.
Wo auch ein UCL draufsteht, wo man sich zuerst fragt, was heißt das?
Ja, Utzl.
Utzl.
Ja, schaut's durch, vielleicht freut euch ja was.
Ist ja immer Geschmackssache, muss man auch genau dazu sagen, aber ich habe bis jetzt wenig Leute gehört, die wirklich sagen, bist du deppert, ist das schön.
Genau.
Wurscht.
Und weil wir gleich beim Thema Merchandise sind, ich glaube, wir sprechen da vielen von euch aus der Seele, wenn wir hoffen, dass die goldene Ära bei Sturm jetzt auch wieder vorbei ist. Lieber SK Sturm, wenn ihr uns hört, wir wissen, dass es güldene Trikots gibt, aber wir würden jetzt dann auch es wirklich wieder sehr, sehr klasse finden, dass Schwarze und Weiße nicht nur in uns, sondern auch nach außen tragen zu dürfen und auch auf dem Spielfeld so zu sehen, oder?
Ja, auch das natürlich Geschmackssache. Da gibt es schon einige, wo ich gehört habe, denen gefällt das rote, wollte ich schon fast sagen, das goldene Trikot.
Okay, Andi, wir werden jetzt so...
Entschuldigung, das goldene Trikot ganz gut. Es ist fast, nein, es ist nicht auf einer Ebene mit rot, aber... ja, es ist nicht mein Fall optisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es gibt einige. Es ist ein
bisschen cocky, oder?
Ja.
Es ist ein bisschen Arsch.
Ja, ich finde es einfach, Gold ist einfach ein bisschen zu übertrieben und wenn man eh so genau wunderbare Vereinsfarben hat wie der SK Sturm, dann braucht man das nicht unbedingt. Ja, jedenfalls sind wir gespannt gegen Alltag, was da für eine Wäsche hervorgezaubert wird, zumal das sich ja ganz gut verkaufen soll, das goldene Trikot. Man sieht ja im Webshop zumindest, ist es ja nicht verfügbar, in keiner Größe. Also braucht man den Verkauf jetzt auch nicht mehr ankurbeln, weil es gibt es eh nicht mehr zum Kaufen oder gerade nein, nicht.
Ich muss mich jetzt verteidigen, ich muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht gänzlich schier oder so. Das ist alles okay, kann man ja mal machen, sowas. Aber jetzt nach zwei Spielen, glaube ich, war es jetzt im Einsatz, jetzt reicht es dann auch wieder, denke ich mal. Und man weiß, es ist da, man kann es kaufen. Auch hierfür schaut auf die Seite. Das ist kein Sturm im Sturmshop, aber vielleicht doch besser schwarzes.
Wenn es dann wieder lagernd ist.
So ist es. Und Andi, du hast ja noch was rausgefunden.
Ja, Nachwuchs.
Genau.
Ich habe beim Vorbeigoogeln irgendwie herausgefunden, dass in den vergangenen Tagen der Warta Cup der U12-Teams stattgefunden hat. Und bei diesem Warta Cup hat Sturm den zweiten Platz belegt. Und zwar hinter MTK Budapest, wo man dann im Finale den kürzeren gezogen hat, aber doch vor dem einen oder anderen auch namhaften österreichischen Verein. Ich glaube, Rapid war auch dabei.
Rapid, Admira ist Vierter geworden, Rapid ist Dritter geworden, was ich so in Erinnerung habe. Also, ich glaube, letztes Jahr haben wir das sogar gewonnen.
Ja, aber da war es die U15.
Ah, okay.
Der Warta Cup der U15, der in Wien gespielt worden ist, damals im Allianzstadion auch das Finale.
Auf jeden Fall, egal ob gewonnen oder Zweiter oder Dritter oder Vierter, man weiß, man hat einen super Nachwuchs und auf den kann man aufbauen. Auf jeden
Shout
Fall.
Shoutout an die U12 in dem Fall.
Genau, genau. Und wir haben ja noch ein Shoutout vorbereitet, also eher eigentlich zwei kurze.
Alumni-Shoutouts quasi.
Shoutoute.
Ja, Alex Brass habe ich auch beim Vorbeiseppen gesehen im DFB-Pokal gegen Würzburg. Hoffenheim hat sich richtig schwer getan, aber er hat zumindest sein erstes Tor erzielt. Ich glaube, es ist ihm letztendlich nicht zugerechnet worden, weil er, glaube ich, zweimal abgefälscht war, der Schuss. Deshalb Eigentor, aber wir zählen es als seinen Treffer und ich glaube, er ist sehr gefeiert worden. Und du hast, glaube ich, auch ein Testspiel gesehen von Hoffenheim, wo ja Alex Brass quasi fast schon verehrt worden ist vom Hoffenheimer Publikum.
Ja, es war so ein bisschen ein Gekreische, wenn er an den Ball gekommen ist
im das schon her.
Hoffenheimer Stadion.
Jetzt schon ein Star.
Jetzt schon ein Star.
Und ein Star im Werden ist offensichtlich auch Mo Fusini bei Union Saint-Gilloise. Der ja, haben wir schon einmal geschoutoutet vor ein, zwei Wochen, jetzt schon wieder getroffen hat und auch das Siegtor erzielt hat gegen Charleroi in der belgischen Liga. Und der hat, glaube ich, jetzt fast in jedem Pflichtspiel ein Tor gemacht.
Genau, dazwischen war eine selten dämliche Aktion im Europacup.
Genau, da ist er einmal vom Platz geflogen.
Nach einer Tätigkeit war das.
Ja. Aber ich glaube, in Summe sind sie ziemlich happy mit ihm.
Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass der so schnell... Na? In Belgien Fuß fasst.
Der macht sich gut. Und was ich noch sagen wollte, also generell zum Cup, ich glaube, ich habe jetzt gelesen, deutscher Cup, man hat jetzt sehr, sehr lang zurückschauen müssen, bis man herausgefunden hat, wann es das letzte Mal war, dass nur ein Bundesligist ausgeschieden ist in der ersten Cup-Runde. Ich glaube, das Mal hat es Bochum erwischt. Mhm. Und in Österreich, glaube ich, ist es ja ähnlich. Da hat es, glaube ich, Altach erwischt.
Ja, sonst auch niemanden. Ja.
Ganz, ganz ähnlich. Mhm. Also die größeren Vereine heuer wirklich sehr konsequent, auch im Cup. Der Wanderzirkus des österreichischen Fußballs, Jakomini 09, manche sagen auch Sturm 2 zu unseren Development Squad, hat nun schon nach der Steiermark und Niederösterreich im dritten Bundesland, nämlich in Kärnten, eine neue Heimstätte gefunden. Gut, dass man nun bis zum 14.09. Heimspiel gegen Stripfing, also knapp 4 Wochen Zeit hat, den Gleisdorfer Rasen auch zweitligatauglich zu machen. Leider brachte aber auch der Wolfsberger Rasen kein Glück für die Zweier. Es gab die zweite Niederlage im dritten Spiel. Sehr schade dieser Ausgang, da in dieser Partie gegen die gut in die Saison gestarteten Kapfenberger durchaus mehr drinnen war. Wie auch Il Capitano Gabriel Haider im Interview mit dir, Andi, erzählt hat.
Turbulentes Spiel gegen Kapfenberg, leider am Ende ohne zählbaren Erfolg. Bevor wir jetzt noch zu einzelnen Szenen oder zum Spielfilm kommen, wie würdest du die Teamleistung von euch zusammenfassen in der Partie?
Ich finde, wir haben richtig gut angefangen und haben uns auch dann belohnt mit einer 1-0. Ich finde, wir haben dann auch Chancen gehabt, dass wir nachlegen auf 2-0. Das haben wir leider nicht gemacht und so haben wir halt dann vor der Halbzeit in Ausgleich gekriegt. Und dann in der zweiten Halbzeit war dann der Elfmeter und die rote Karte. Und dann, ehrlich sagen, habe ich nicht mehr viel mitgekriegt am Spiel. Aber in Unterzahl ist dann natürlich schwer, dass man das Spiel nochmal dreht in die richtige Richtung.
Mhm. Aber gerade die Anfangsphase, du hast das angesprochen, die Offensivaktion, die man gehabt hat, das Tor, das man gemacht hat, hat man durchaus gesehen, wenn man was Positives mitnehmen will, dass man da gut agiert hat einfach.
Ja, also ich finde, wir haben richtig gut angefangen, da kann man nichts dagegen sagen. Und ich finde auch, wir hätten noch eine einzelne Chancen gehabt, dass wir nicht nur einzelne führen, sondern auch zwei. Wie gesagt, dass wir nachlegen. Aber das haben wir leider nicht gemacht. Und wie gesagt, so haben wir dann leider kurz vor der Halbzeit noch das 1-1 gekriegt.
Da wart ihr eigentlich in einer guten Angriffssituation auch und dann ist mit einem hohen Ball quasi dann der Ausgleich eingeleitet worden. Was ist da schiefgelaufen?
Wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir sind in einer 4-gegen-2-Situation, weil wir draufgelaufen waren. Wir haben so im Ball verloren, das war dann ein hoher Ball, weil er, glaube ich, gar nicht so spüren wollte, war dann hinter die Ketten, da war dann die Absicherung schlecht und dann hat er sich eigentlich, muss man sagen, hat er sich gut durchgesetzt.
Nach der Pause, hast du schon gesagt, war dann ja die Elfmetersituation. Ein Handspiel ist immer so eine Sache, hat man ja in Frankfurt gesehen bei der Ansa, dass das teilweise nicht so einfach zu beurteilen ist. Wie hast das du erlebt? Ist da eigentlich irgendwas anderes überblieben in der Aktion oder wie war das?
Also von meinem Gefühl jetzt, ich habe die Hand angelegt gehabt aus der Brust, er hat mich getroffen. Ich meine, wenn ich die Hand nicht da habe, schießt er dann, glaube ich, aus die Brust. Von dem her, ob man es geben kann oder nicht, das kann ich leider nicht beeinflussen. Aber wie du eh schon gesagt hast, die Handspielsachen, ich glaube, da sind sie sich selber nicht immer genau bewusst, was jetzt Handspiel ist und was nicht. Und ja, ich habe dann eh nichts dagegen machen können, aber wenn er pfeift, dann pfeift das und ja, muss ich eh akzeptieren.
Eigenartig jedenfalls. Kurz danach, du hast das auch schon erwähnt, eben dann die zweite Gelbe für die. Wie war die Aktion, der Zusammenstoß quasi?
Ja, es war wieder, glaube ich, ein dummer Ballverlust auf der Außenseite der Ball. Wird dann genau irgendwie so vor mir ins Zentrum gespielt, er ist dann schneller am Ball. Legt den Ball, spitzelt den Ball einfach irgendwie vorbei. Ich laufe dann in die eine Richtung weg, in die andere. Läuft halt über mit rüber sozusagen und dann ja, die zweite Gelbe.
Trotzdem am Ende, wie hat es auch das Trainerteam eingeordnet nach dem Spiel? Was haben die Coaches zu euch gesagt? Wie geht man raus aus dem Spiel trotzdem?
Ja, also wie gesagt, dass wir richtig gut angefangen haben, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen und dass wir dann einfach nachlegen müssen und sowas wird bitter, dass wir dann, wie gesagt, das Gegenteil kriegen. Aber wenn man das Spiel anschaut, von Dings her, Kapfenberg hat jetzt 2 Punkte und wir haben 1 Punkt. Und ich glaube, der Unterschied war jetzt nicht so eindeutig zum sagen, dass da jetzt 8 Punkte schon Unterschied sind. Deswegen ist einfach, hoffe einfach, dass wir die Mannschaft jetzt endlich die Woche mit einem 3er belohnt, weil das haben wir alle verdient und ich glaube, wir haben auch verdient, dass wir da stehen, wo wir stehen.
Mhm. generell war es wieder ungewöhnlich, wo ihr quasi gespielt habt, nämlich diesmal ausgewichen nach Wolfsberg. Wie war das? Wie war das Spielfeld dort? Wie war der gesamte Auftritt für euch, auch die anderen Abreise? Ist das auch was Spezielles gewesen?
Ja, also ich glaube, dass man wo, das keiner meister, dass man wo so wo ausgewichen sind, aber also komisch war es für mich auch, dass dann WRC zwar um 17 Uhr vor uns dort gespielt hat und so super war dann nach dem Spiel der Platz jetzt für uns auch nicht, aber wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, es sind einfach Sachen, die können wir nicht beeinflussen und da müssen wir sowieso immer das Beste draus machen. Von dem her will ich gar nicht mehr dazu sagen.
Jetzt sind ja die nächsten beiden Partien auswärts für euch, ja, dann gibt es ja eine Länderspielpause, also bis zum nächsten Heimspiel. Dauert es ja knapp einen Monat jetzt, glaube ich, mit der Länderspielpause. Bis dahin hofft man ja, glaube ich, dass das Kreisdorf dann wieder einigermaßen hergestellt ist. Wenn wir jetzt trotzdem auf den nächsten Gegner schauen, um Stetten, der ist ein Team, das jetzt ganz gut reingekommen ist in die Liga, letztes Jahr noch ganz unten gewesen ist. Was würdest du sagen, was fehlt euch jetzt noch, dass ihr einmal vorher anschreiben könnt?
Wie gesagt, also ich finde, wir müssen dann einfach vorne unsere Chancen nutzen und hinten die Kleinigkeiten, durch die was wir gegen Tore kriegen, müssen wir einfach abstellen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir endlich den Dreier einfahren, den wir uns verdient haben.
Andi, du hast die Partie gesehen. Wie waren deine Eindrücke vom Spiel und vor allem konnte man auch trotz dieser Niederlage Ansätze erkennen, dass man in den kommenden Wochen erfolgreicher sein wird bei der Punktejagd?
Ja, ich glaube, man ist sehr gut in diese Partie gestartet. Der Gabriel hat es auch erwähnt, dass man von Anfang an gegen ein Team, das gut in die Saison gekommen ist, Druck hat erzeugen können, zu Torschancen gekommen ist, auch ein gut herausgespieltes Führungstor gemacht hat durch Leon Krügic, der eh immer mit Argusaugen beobachtet wird von allen Sturmfans. Der haut sich wirklich ins Zeug, jetzt trifft er auch in dieser Saison. Man hat dann auch die Chance gehabt, tatsächlich noch ein zweites nachzulegen und ist dann justament bestraft worden für eine Aktion, wo man selbst, der Gabriel hat es ja gesagt, in Überzahl war vorne, also wieder anzurennen versucht und dann mit einem hohen Ball komplett ausgehebelt wird, wo man leider sagen muss, da sind sie zu zweit, die Innenverteidiger, gegen einen Kapfenberger und schauen echt nicht gut aus. Also das macht er natürlich gut, der Torschütze, der Kapfenberger, braucht man nicht reden. Aber es ist eine Aktion, die man ganz einfach wegverteidigen muss. Und so ist dann dieser Ausgleich passiert. Ja, und nach der Pause ist dann wirklich alles schief gelaufen, was so schief laufen hat können. Das Handspiel, ich finde, man sieht es auf den Aufnahmen auch nicht wirklich gut. Und er selber sagt ja auch, er hat eigentlich die Hand angelegt. Also Handspiel ist eher ein bisschen so ein Thema, das uns an dem Wochenende ein bisschen verfolgt hat, auch wenn wir dann später zu Einser kommen. Natürlich ultra bitter. Und kurz danach eben, dass er auch da noch vom Platz fliegt für ja, einen Fall, wo er selber sagt, da ist er einfach zu spät gekommen und rennt den Gegenspieler nieder und dann muss er runter und dann ist eigentlich die Partie dahin. Von dem her, ja, man hat wieder gute Ansätze gezeigt. Gerade offensiv, defensiv war es, glaube ich, ja, so lala. Es war vielleicht ein bisschen besser wieder als gegen Rapid, wo sehr viel daneben gegangen ist. In Summe bleibt wieder nichts unterm Strich stehen, was schade ist, weil es war definitiv möglich.
Also, aber du hast generell den Eindruck, dass zur Rapid-Partie, ich glaube, die haben wir beide gesehen, live, wo man auch immer wieder das Gefühl gehabt hat, man will ein bisschen zu sehr, die Einzelspieler wollen ein bisschen zu sehr selber was kreieren oder mit dem Kopf durch die Wand und bleiben dann immer wieder hängen. Es war bezeichnend für mich, Rapid hat in dem Spiel extrem viele Torschancen gehabt und dann jedes Mal die Zeitlupe und nach der Zeitlupe hat Sturm aber schon wieder den Ball verloren gehabt. Das waren 15, 20 Sekunden, nachdem er den Ball verloren hat. Hast du das jetzt gesehen, dass es beim Kapfenberg-Spiel besser war? Dass man mehr vielleicht kombinieren versucht hat und mehr als Team aufgetreten ist?
Ja, schon. Also man sieht es ja auch beim Führungstor, das war schön rauskombiniert, ja, und der Krügic hat dann gut rein. Ja, glaube ich schon. Michi Madl hat es zwar, wie er bei uns im Studio war, dementiert, also er hat es nicht so gesehen gegen Rapid, das, was du gerade gesagt hast. Möglicherweise war es intern ein Thema, aber ja, wie gesagt, da sind halt Spieler, die sie präsentieren wollen, die natürlich auch die Chance sehen nach oben. Und natürlich muss das dann irgendwie auch als Coach oder als Trainerteam bewältigen, aber das hat auch der Michi Madl gesagt, wie wir über die Pendler geredet haben, das ist das Schicksal einer zweiten Mannschaft. Da geht es um Spieler, die zeigen wollen, dass sie bereit sind für ganz oben, und trotzdem musst du als Team agieren, sonst funktioniert es nicht. Rapid hat das sehr gut gemacht, die zwei, als Aufsteiger noch dazu, also muss man wirklich sagen, gegen Sturm eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Sturm fehlt es da noch ein bisschen. Ja, jetzt muss man noch aufpassen, gerade wenn man auf die nächsten Partien blickt, Stripfing, muss man dringend was Zählbares einmal mitnehmen, weil sonst hat man das gleiche Thema wie in der letzten Saison und man steckt von Anfang an hinten drin. Und ja, dann wird es richtig mühsam, glaube ich.
Genau, dazwischen gibt es ja noch, glaube ich, am Städten, Liefering.
Genau. Man ist jetzt zweimal auswärts unterwegs, genau, am Städten und Liefering. Am Städten eigentlich auch überraschend, also besser gestartet, weil die waren ja auch ganz hinten drin, die waren ja Stockletzter in der letzten Saison. Liefering ist immer so eine Sache. Jetzt glaube ich wieder ein bisschen stabiler, also mit Daniel Beichler als Coach ist ja auch ganz interessant. Bei den Jungbullen wird ja, glaube ich, ein bisschen mehr wieder auf den eigenen Nachwuchs geschaut, weil ja Pep Leinders ein Verfechter ist und sagt, der beste Transfer oder die besten Transfers sind unsere eigenen Nachwuchsspieler oder so, sagt er immer. Also der ist schon einer, der da mehr wieder einen Wert drauf legt. Aber trotzdem, wie gesagt, es ändert sich nichts. Man muss auch irgendwann einmal Zählbares einbringen, weil sonst kann man reden, was man will.
Genau. Also wir haben ja dann nachher auch noch Neuigkeiten für euch, zwecks Verstärkungen auch für die Zweier. Vielleicht auch an einer Position, wo man den jungen Wilden vielleicht wirklich ein bisschen nachhelfen kann. Denn vorne, also bis vorne klappt es, hat es ja ganz gut geklappt gegen den KSV. Aber ganz vorne hat man es halt nicht reingemacht. Aber vielleicht haben wir da ja was für euch in Kürze. Genau, so viel zur Zweier. Ja. Und wir gehen jetzt gleich in den nächsten Captain's Corner. Auch nichts zu ernten gab es für die Frauenmannschaft des SK Sturm beim 1:2 in Messendorf gegen die Wiener Austria. Vor den Augen von Mariella El-Sharif und Teamtrainerin Irene Fuhrmann. Davor, ein paar Tage davor am Feiertag, gab es ein souveränes 3:0 auswärts bei Blau-Weiß Linz. Und der neben mir stehende Andi Terler hat sich mit der Kapitänin Sophie Meyerhofer am Telefon unterhalten.
Die ersten beiden Runden in der Frauenbundesliga sind gespielt. Bevor wir vielleicht genauer auf die beiden einzelnen Partien eingehen, mit welchen Gefühlen geht's ihr aus diesen beiden Spielen raus mit einem Sieg und einer Niederlage?
Ja, ich glaube, nachdem die Niederlage gestern natürlich irgendwie noch schwerer im Magen liegt, eher mit gemischten Gefühlen. Ich glaube, auf den Sieg können wir auf jeden Fall aufbauen und aus der Niederlage können wir sicher wertvolle Schlüsse ziehen, aber ja, ich glaube, die Niederlage gestern ist noch nicht ganz verdaut, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
Hm. Dann beginnen wir trotzdem mit dem Positiven und dem ersten Spiel, im Spiel in Linz, mit dem 3:0. Der Trainer hat von einem reifen Auftritt gesprochen, einen sehr souveränen Sieg gesehen am Ende. Was hat euch deiner Meinung nach in dem Spiel ausgezeichnet?
Ja, ich glaube, es war so ein typisches erstes Saisonspiel, wo beide Mannschaften einfach auch noch nicht ganz genau gewusst haben, wo sie stehen, und hat einfach, glaube ich, von beiden Seiten ein bisschen gebraucht, bis man ins Spiel reingefunden hat. Aber ich glaube, uns hat einfach auszeichnet, dass wir die Intensität über 90 Minuten auf den Platz gebracht haben, dass wir unsere Duelle gewonnen haben. Und ich glaube, es war sehr viel geprägt von diesen ersten, zweiten Bällen. Und da waren wir einfach dominant und haben im Endeffekt so dann ein bisschen die Übermacht gewonnen und auch eiskalt unsere Tore von uns genutzt, was dann natürlich auch geholfen hat, dass man ein bisschen das Selbstvertrauen aufbaut, was in so einem ersten Spiel natürlich extrem wichtig ist.
Besonders aufgefallen sind auch die Torschützinnen in dem Spiel, weil es waren zwei Neuzugänge mit der Pauline Deutsch, die gleich zweimal getroffen hat, auch sehenswert per Heber, und auch die Rebecca Vilena. Wir haben beide gleich gezeigt, wie stark sie sind, beziehungsweise welche Verstärkung sie sein können für euch.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ja auch für Neuzugänge nicht immer leicht, sofort in die Mannschaft reinzufinden und die Leistung am Platz zu bringen. Und ich glaube, die haben aber definitiv gezeigt, dass sie, wenn sie ihre Leistung bringen, unglaubliche Verstärkung für uns sein werden und da extrem wichtig werden in der Saison. Und ich glaube, ja, da können wir froh sein, dass wir sie jetzt in der Mannschaft haben.
Dann kommen wir eben zu dem von dir schon angesprochenen zweiten Spiel am Sonntag in Messendorf. Es ist ja eigentlich wieder gar nicht so schlecht losgegangen, weil man eine ganz gute Möglichkeit gehabt hat, aus Elfmetern in Führung zu gehen, die aber leider nicht genutzt worden ist. Wie hat sich die Partie dann daraufhin entwickelt?
Ja, also ich glaube, man muss sagen, dass Austria Wien natürlich sicher ein extrem starker Gegner ist, der dieses Jahr ja Ambitionen hat, einfach oben mitzuspielen. Und ich glaube, dadurch muss man das schon mal irgendwo hoch anrechnen, dass wir das Spiel so lange offen gehalten haben und teilweise auch, finde ich, die bessere Mannschaft waren. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass viele Stammkräfte bei denen geführt haben. Aber ja, wie du sagst, umso bitterer, dass man dann solche Möglichkeiten irgendwo auslässt, wo man natürlich niemanden einen Vorwurf machen kann. Aber ich glaube, wenn man solche Chancen vorfindet in so einem Spitzenspiel, wäre es halt meistens immer gut, wenn man die dann nutzt, weil so viele Chancen kriegt man in diesen Spielen nicht. Und ich glaube, wir haben es aber dennoch ganz gut weggesteckt, sind dann nach dem Rückstand dann nochmal gut in die Partie gekommen, haben ja auch den Ausgleich erzielt und dann, ja, wo das Momentum dann gerade wieder sehr auf unserer Seite war, leider uns wieder selbst geschwächt, was natürlich irgendwo ein bisschen bitter ist und auch weh tut, weil ich glaube, das Spiel hat einfach in die andere Richtung ausschlagen können.
Also der Ausschluss dann von Pauline Deutsch sicher ein Knackpunkt, deiner Meinung nach einfach eine unnötige Aktion in der Hitze des Gefechts, oder wie ist das vonstatten gegangen, dass sie vom Platz hat müssen?
Ja, ich glaube, ich meine, wir sind eine junge Mannschaft und wir haben junge Spielerinnen, die einfach aus solchen Fehlern lernen werden. Ich glaube, das passiert da einmal wahrscheinlich in deiner Karriere und dann nie wieder. Und da sind wahrscheinlich die Emotionen einfach hochgegangen in so einem hitzigen Spiel, weil es war einfach eine umkämpfte Partie mit viel Zweikämpfen und ja, es passiert, aber leider hat uns das, glaube ich, schon ziemlich geschwächt, weil das genau die Phase war, wo wir extrem stark geworden sind nach dem Ausgleich und wirklich mit viel Elan gespielt haben und eigentlich von meinem Gefühl am Platz eher des Sieges auf unserer Seite irgendwie in der Luft gelegen ist.
Aber das klingt dann am Ende des Tages schon doch auch so, dass ihr einiges Positives mitnehmen könnt, auch wenn jetzt die Niederlage natürlich sehr, sehr schmerzhaft war, wie du gesagt hast.
Ja, definitiv. Also ich glaube, mit ein bisschen Abstand können wir sicher die richtigen Schlüsse daraus ziehen und Positives mitnehmen. Und müssen wir halt schauen, dass wir in den anderen Partien punkten, dass uns die Niederlage dann am Ende der Saison nicht wehtun wird.
Was noch aufgefallen ist, in den ersten beiden Runden im Tor ist jetzt die Vanessa Kritzner gestanden, die ja auch schon in der letzten Saison ihre Einsätze gehabt hat. Ändert sich dadurch eigentlich viel in eurem Spiel jetzt, wenn man es mit der Mariella davor vergleicht, oder eigentlich nicht?
Ich meine, ich glaube, es ist ganz klar, dass jede Spielerin irgendwo so seine Stärken und Schwächen hat und nicht jede Spielerin exakt das gleiche Spiel am Platz bringt. Aber beide Dorfern, die wir jetzt im Kader haben, machen es extrem gut. Und ob es die Vanni oder die Lourdes ist, ich glaube, wir sind mit beiden Spielerinnen immer sehr gut bedient am Platz. Und klar hat die Mariella vielleicht andere Stärken gehabt wie die zwar, aber wir sind sehr froh, dass wir die zwei Spielerinnen jetzt haben und sie machen es super, sie machen einen richtig guten Job und ich glaube, das ist ein großer Konkurrenzkampf, der beiden einfach noch einiges abverlangt und beide weiterbringt und uns als Mannschaft auch stärker macht.
Apropos, ich habe auf Fotos gesehen, dass die Mariella gestern auch vor Ort war, die Teamchefin Irene Fuhrmann. Hat man sich da ein bisschen austauschen können vorher oder nach der Partie?
Also ich persönlich bin leider nicht zum Tratschen gekommen mit denen. Ich brauche wahrscheinlich immer ein bisschen zu lange nach dem Spiel, oder bin dann mit anderen Leuten irgendwie ein bisschen aufgehalten worden. Also na, leider nicht. Diesmal leider nicht.
Okay. Aber wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Kann ich mir vorstellen, dass sie vorbeischaut. Jetzt ist ja mal ein bisschen eine Pause für euch. Dann geht es ja im Cup weiter gegen Austria Klagenfurt und dann in der Liga gleich gegen den nächsten schweren oder überhaupt den schwerstmöglichen Gegner mit St. Pölten. Wie schaut denn jetzt euer Fahrplan bis dahin aus? Wie nutzt ihr die Pause?
Ja, also ich glaube, die Wochen vielleicht einmal jetzt ein, zwei Tage ein bisschen runterschalten, einfach weil es doch eine intensive Woche war mit gleich zwei Bewerbsspielen. Aber dann werden wir sicher intensiv wieder weiterarbeiten, unsere Spielphilosophien, zu Spielprinzipien weiter verinnerlichen, damit wir dann gestärkt aus dieser Pause irgendwo rauskommen und in meinem Cup gut ganz klar noch das Weiterkommen in der frühen Phase. So ehrlich müssen wir sein, auch wenn es sicher nicht leicht werden wird. Aber da müssen wir einfach schauen, dass wir das souverän runterspülen, Selbstvertrauen tanken und ja, und bestmöglich auf St. Pölten und die weiteren Ligaspiele dann vorbereiten.
Alles klar. Dann vielen herzlichen Dank für deine Einschätzungen wieder und ja, wir hören uns demnächst wieder und alles Gute für die nächste Zeit bis zu den nächsten beiden Spielen.
Ja, ich sage danke fürs Gespräch und bis dann.
Andi, das Ganze, das klingt ein bisschen ähnlich wie bei der Zweier der Herren, oder? Ergebnis, also jetzt vom Austria-Spiel rennt, die Chancenverwertung und dann auch noch der Ausschluss von Pauline Deutsch. Ja. Ist eigentlich das Spiegelbild, oder?
Duplizität der Ereignisse, ja, könnte man fast sagen. Auch da schade. Weil man muss dazu sagen, Austria hat groß eingekauft, ist schon von allen dazu gezählt worden, dass die jetzt da vorne dabei sind. Auch, wobei man sagen muss, eben, die Sophie Meyer hat es angesprochen, es hat die eine oder andere Spielerin gefehlt bei der Austria. Bei dem Spiel doppelt bitter für Sturm ist, dass man die große Chance hat, in Führung zu gehen durch einen Elfmeter, den leider nicht verwerten kann. Zum Thema Elfmeter kommen wir später auch noch bei der Einser. Also es zieht sich ein bisschen so wie ein, ich sage die Farbe jetzt nicht, Faden durch die Spiele der letzten Tage. Und trotzdem...
Das zieht sich wie ein roter Faden.
Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ich habe die Farbe vorher schon erwähnt, von dem ist es völlig blunzen. Genau, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den selbigen verloren.
Jetzt hast du den berühmten Faden verloren.
Nein, ich wollte sagen, man hat sich trotzdem ins Spiel zurückgekämpft und es war ja dann sinnflutartiger Regen, ja, zwischendurch in Messendorf. Die Partie war dann zwischendurch unterbrochen. Dann hat man aber diesen nassen Boden ausgenutzt beim Ausgleich durch einen Freistoß. Und dann war man eigentlich eben, wie die Sophie Meyerhofer sagt, drin in der Partie und war eigentlich drauf und dran, da vielleicht sogar noch die Partie zu gewinnen. Und dann ist eben der Ausschluss passiert von Pauline Deutsch, der ja einfach ärgerlich war, hat ja die Sophia gesagt, darf normalerweise nicht passieren, aber man kann nur daraus lernen, ist ja auch noch eine junge Spielerin und außerdem eine, die bis jetzt ja einen sehr, sehr positiven Eindruck gemacht hat.
Großes Talent, hat man gehört.
Und genau, also großes Talent, schon in Deutschland gegolten und jetzt hat es auch sofort, wenn man jetzt zurückblicken auf die Partie in Linz mit zwei richtig coolen Toren, also Hebern über die Torfrau hinweg gezeigt, was sie ja technisch so drauf hat, von dem her natürlich bitter, dass sie da vom Platz geflogen ist und dass man dann noch die Partie verloren hat. Trotzdem steht aber davor ein sehr gutes Spiel in Linz gegen Blau-Weiß Union Klein München und von dem her kann man, glaube ich, unterm Strich leben mit diesem Saisonauftakt.
Mhm. Jetzt steht ja da auch Cup-Spiel am Programm.
Ja, vorerst ist jetzt einmal Pause angesagt, weil ja, deswegen hat es ja auch dieses Doppel gegeben, weil jetzt gibt es die U20-WM in Kolumbien, wo ja auch Österreich mit dabei ist. Zum ersten Mal ein österreichisches Frauenteam bei einer Weltmeisterschaft, auch mit zwei Spielerinnen von Sturm. Wir haben es schon einmal erwähnt in einer Folge. Und deswegen geht es dann erst am 8. oder 9. September, jedenfalls an dem Wochenende weiter, gegen Austria Klagenfurt im Cup. Austria Klagenfurt spielt in der Kärntner Frauenliga, also da ist man eindeutiger Favorit, Sophie Meyer hat es auch gesagt, da muss man einfach drüber kommen, ganz klar. Und dann ist wieder Spitzenspiel angesagt, und zwar das Ärger nicht geht, Heimspiel gegen SG in St. Pölten. Mhm. Hoffentlich dann in der Grum. Wir können es nicht oft genug sagen, wir haben schon oft gesagt, bitte möge es passieren. Es hat für das erste Spiel nicht gereicht, warum auch immer. Aber jetzt ist ja noch ein bisschen Zeit und da kann man sich doch hoffentlich mit allen einigen und das klar machen, weil das wäre wirklich wichtig, weil wenn man gegen den absoluten Ligagrößes was reißen kann, dann in der Grum mit Unterstützung der Fans, wo alle da sind, und Gas geben.
Ich weiß, wir haben jetzt noch nicht so viele Einblicke, was die Frauenmannschaft anbelangt, weil so viele Spiele waren jetzt noch nicht. Aber so generell, hast du das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen mehr drinnen ist als letzte Saison? Oder wird man da wieder so um diese Plätze 3 bis 5 oder was mitspielen?
Naja, das erklärte Ziel ist Top 4, weil eben dann der Platz im oberen Playoff geschafft ist. Also das peilt man an. Das wäre natürlich ein Erfolg, wenn man es dort reinschafft. Mehr kann man jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Aber ich glaube, das ist ein realistisches Ziel, das man sich steckt, dass man da vorne reinkommt. Also St. Pölten, Austria, Altach, Vienna hat jetzt einen schwierigen Start gehabt, da waren auch 2 schwierige Gegnerinnen. Mhm. Und Sturm, das sind so die Teams, die da vorne die Plätze ausmatchen werden.
Genau. Ja, so viel zur Frauenmannschaft. Und während die anderen österreichischen Bundesligisten, also jene, die international mitmischen, die ersten Europacup-Runden in den Beinen haben, beziehungsweise in dieser Woche starten, ist für den Champions League qualifizierten SK Sturm derzeit nur an Wochenenden Spielzeit. Und da gab es bei Peter Backholz Austria Klagenfurt ein doch eher schmeichelhaftes 2:0. Ein Spiel, das durchaus in die andere Richtung hätte laufen können und auch ein Spiel, das es wieder in sich hatte, was diverse Wahrentscheidungen anbelangt. Das ist wirklich sehr witzig, weil Peter Backholz zieht sowas wirklich an sich.
Aber er war sehr ruhig, er war sehr gefasst nach dem Spiel, muss ich wirklich sagen, Respekt.
Ja, aber das ist wie ein Tsunami, wenn das Wasser zurückgeht.
Aber ich habe eigentlich damit gerechnet und er hätte wirklich jeden Grund dazu gehabt, sich aufzuregen. Diesmal war er wirklich sehr mit sich im Klaren.
Ja, weil es doch so viele Entscheidungen waren, die einfach eigenartig waren, komisch. Dieser eine Stoßer von uns, dann dieser Elfer, der vielleicht nicht einmal im Strafraum war. Dann auf der Gegenseite die Situation mit dem Heinz, die auch sehr schwierige Entscheidung. Und dann am Schluss gab es dann noch zwei Situationen, wo man...
Ja, es gab eine Situation, über die sich Christian Ilzer sehr aufgeregt hat, wo Max Johnston vom Klagenfurt-Torhüter abgeräumt worden ist. Ich habe es jetzt in keiner Zusammenfassung gesehen, die Szene ist nirgends drin, nur live im Stadion. Und da war ich zu weit weg. Hat jedenfalls sehr wild ausgeschaut im ersten Moment. Christian Ilzer hat ein klares Foul gesehen. Konzentrierung bei den Aktionen davor, den Elfer den Sturm gekriegt hat. Also wenn das die Auslegung der Handspielregel ist, dann können wir aufhören, glaube ich. Ja. Weil sich im Drehen aus so kurzer Distanz den Ball an die Hand kriegen, also wenn das absichtlich ist, wenn da Absicht unterstellt wird, aber das ist ja offensichtlich kein Kriterium mehr, ich kenne mich nicht mehr aus. Und der von dir angesprochene Stoßer ist eine Szene, die sich der VAR anschauen muss, und dann eigentlich auf Strafstoß entscheiden muss.
Genau.
Weil da reicht nicht viel und der kommt aus dem Gleichgewicht und bringt dann den Ball nicht so gut aufs Tor, wie er ihn braucht hat, auch wenn Kjell Skerpen gut gehalten hat.
Genau. Und dann gäbe es ja noch die Geierhofer-Situation ganz am Schluss.
Ja, die da unmittelbar vor dem 0:2, wo man auch nicht genau erkennt, ob es da jetzt einen Kontakt gibt oder nicht. Aber auch das ist nicht... Vielleicht ist es angeschaut worden in der Kürze, aber unter dem Strich, was den Spielfilm betrifft, hat der Sturm wirklich auch eine gehörige Portion Glück gehabt.
Genau, aber das braucht man in solchen Situationen auch. In Summe, Andi, kann man sagen, dass das Sturm eben mit einem blauen Auge davongekommen ist. Was ist deiner Meinung nach eigentlich das, was man jetzt sagt, was mit diesen verfügbaren Spielern, mit diesem Kader, was fehlt da noch? Was aus dem Spiel heraus? Jetzt gar nicht jetzt reden, andere Spieler, neue Spieler, sondern was fehlt jetzt mit dem bestehenden, ich sag's jetzt, Spielermaterial?
Alfred Data, wenn er die hören würde. Schwer zu sagen. Ich glaube, also was man schon wieder klar gesehen hat, ist, dass Gegner gerade der Kategorie Klagenfurt ganz genau wissen, wie sie gegen Sturm spielen müssen. Und Klagenfurt hat das gut gemacht. Sie haben kein überragendes Spiel gemacht, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein gutes Spiel. Sie haben die Seiten gut verlagert, sie haben Sturm ins Laufen gebracht. Und Sturm wiederum hat im Ballbesitz zu wenig Räume gefunden und die halt zu unpräzise bespielt. Und es ist nicht so, dass es nicht versucht worden wäre, aber die Bälle in die Spitze auf einen Sidi Chatter zum Beispiel, der hat nicht viel damit anfangen können. Also auch ihm will ich das Bemühen nicht absprechen, aber in puncto Effizienz war man schon ganz woanders. Mhm. Und auch wenn der Sportchef und Trainer jetzt sagen, man versteht das nicht, warum alle so kritisch sind und bla bla bla, man muss schon trotzdem sachliche Kritik üben können und sie leugnen ja selber nicht, dass es Luft nach oben gibt und das ist ja auch klar ersichtlich. Und am Ende des Tages muss man schon sagen, wahrscheinlich fehlt dem einen oder anderen Schlüsselspieler schon noch ein bisschen die Vorbereitung, die halt kürzer war, gerade bei den EM-Teilnehmern, sind ja gerade Spieler, die extrem wichtig sind, Otar Kitteschwili, Jan-Goran Stankovic. Mhm. Es sind, glaube ich, so kleine Faktoren. Natürlich war auch diese Krankheitsgeschichte ein Thema. Man darf es nicht zu groß hängen, machen sie auch nicht, aber es war sicher auch ein Faktor. In Summe, trotzdem wird es wahrscheinlich, und das ist ja auch schon besprochen worden von sportlicher Seite, von der sportlichen Führung, den einen oder anderen neuen Reiz brauchen, um einfach neue Facetten ins Spiel zu bringen vorn. Weil, wie gesagt, die Spieler von Sturm kennt die ganze Liga jetzt und man weiß sehr viel, wie man agiert. Und von dem her wird es noch brauchen und es wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Wochen dauern, wobei die ganz schlimmen Gegner in der Liga kommen ja jetzt nicht, wobei gut, Altach hat jetzt einen sehr guten Saisonstart gehabt, darf man nicht vergessen. Aber ansonsten meint die Auslosung mit Sturm ja eh recht gut.
Aber es ist ja generell so, eine Mannschaft nicht zu kennen oder weniger zu kennen. Das ist auch immer ein Grund, warum es Aufsteigern meistens gut geht in der ersten Halbsaison, in einer Saison. Und dann meistens kommt im Frühjahr der Rückfall, weil sich dann die anderen gut einstellen können. Jetzt hat man sich das Sturmspiel mehr oder weniger über Jahre jetzt anschauen können. Letzte Saison hat es ganz besonders gut funktioniert, aber man kennt diese Spieler jetzt, also bis jetzt auf 2-3 Ausnahmen, aber man kennt das Spiel, man weiß, wie man tun muss, man weiß, wie man so vollkommen ist, man weiß, wie man keinen Erfolg in dieser Mannschaft gehabt hat. Und das ist genau das, was du jetzt, glaube ich...
Ja, wie gesagt, die anderen Clubs sind ja nicht blöd, die schauen sich die Spiele von Sturm an und schauen sich Mannschaften an, die es gut gemacht haben gegen Sturm und versuchen das halt ähnlich zu lösen. Und Klagenfurt hat das auch so versucht zu lösen. Und auch wenn man sich Rapid jetzt zum Beispiel anschaut, da sind neue Spieler dazugekommen, die jetzt gerade auch den Unterschied machen. Mhm. Sei es Rou Yao in der Innenverteidigung, sei es Mamadou Sangaré im Mittelfeld, sei es Bellio im Angriff. Neue Spieler, gute Spieler und es läuft. Also abgesehen davon, dass es einfach eine gute Kaderzusammenstellung war.
Die sehr gute Kaderzusammenstellung. Es läuft erschütternd gut.
Auch wenn mir zu Ohren gekommen ist, dass ein Sangaré möglicherweise gar nicht so lange bleibt bei Rapid.
Aha.
Weil der ist ja von Salzburg gekommen und das möglicherweise gibt es da auch eine Rückholoption. Und deswegen...
Andi, du weißt schon wieder Sachen.
War er dann doch verhältnismäßig günstig, weil es waren ja nur 500.000,
600.000
Euro.
Okay.
Ja, möglicherweise hat das auch einen Grund.
Okay. Schau, Andi Terler von Black FM sagt euch da Sachen, die man nur auf Black FM hört.
Genau. Und das Dinge, wo es nicht einmal um Sturm geht.
Ja, du hast keine Ausstiegsklausel übrigens in deinem Vertrag.
Oh, scheiße.
Nein, tut mir leid.
Wie lange habe ich? Bis 2028.
Ich das stimmt, nicht anhört, aber mit Option.
Ja.
Aber weil wir noch kurz die Spieler angesprochen haben, also Chatter, du hast Chatter zum Beispiel jetzt vorher angesprochen, also mir kommt der jetzt auch vor, du merkst, er will schon wieder alles zerreißen. Ist ein bisschen, mir kommt auch ein bisschen vor, das ist dieses Teixeira-Syndrom. Auch wenn er gespielt hat, hat er sich so unter Druck gesetzt, dass man einfach gemerkt hat, er will wirklich, aber weißt du, wie das unter Druck ist? Es funktioniert dann halt.
Er verausgabt sie ja völlig, weil er ist ja dann mit Krampf liegen geblieben am Ende. Also wir haben ja schon alle wieder Angst gehabt, dass er sich wieder wehgetan hat. Aber Christian Ilzer hat aus der PK danach einfach gesagt, er hat einen Krampf gekriegt. Und war, sie wollten ja vorher schon wechseln und da hat es dann aufgrund diverser Schiedsrichterentscheidungen Verzögerungen gegeben und Toren. Aber er ist dann einfach liegen geblieben, weil er hin war und einfach fertig war. Und er haut sich voll ein. Aber wie gesagt, wie er es macht, verstehe ich ihn nicht immer. Oder oft nicht in dem Spiel. Er stellt seinen Körper gut ein, er hat wirklich gute auch Freistöße rausgeholt aus guten Positionen, das macht er super. Aber wenn es in Richtung Strafraum geht, auch Abschluss, hat er, glaube ich, eine gute Aktion gehabt in der ersten Hälfte. Kann sein, dass das natürlich noch daran liegt, dass er ja noch weit davon entfernt ist, wirklich im Spiel und im Schwung und im Spielbetrieb drin zu sein. Aber ja, da ist noch Luft nach oben.
Also ganz blöd, das klingt jetzt vielleicht ganz blöd, aber wenn man ihm zuschaut, hat man schon das Gefühl, das ist ein sehr aufwendiges Spiel für die Muskeln, für die Muskulatur, für absolut. Die Bänder und so. Ja. Also
wirft sie immer so in jeden Ball und Gegner rein. Genau. Und also ja.
Also, aber wie gesagt, wir hoffen, er bleibt gesund, weil es geht bergauf auf jeden Fall mit ihm. Er hat ja auch schon einen Assist geleistet beim Spiel gegen Hartberg. Und wir hoffen natürlich nur das Beste für ihn. Einer, der uns massiv überzeugt hat bis jetzt, ist Emmanuel Aiwu, oder? Ja,
also auch in Frankfurt wieder zu sehen, war ganz gut. Gerade wenn man im Stadion ist, hat man ganz gut beobachten können. Stellungsspiel, Zweikampfverhalten finde ich richtig cool bei ihm. Also im 1 gegen 1 Duell ist er meistens, also ich kenne jetzt seine Zweikampfbilanz nicht von dem Spiel, aber sie muss überwiegend positiv sein.
Sehr konsequent, sehr stark.
Absolut.
Also er wirkt sehr konzentriert, sehr ruhig, aber extrem motiviert. Wir hatten diese Situation gegen Hartberg, wo er da dieses Tackling am Schluss gemacht hat.
Und, also, dann den so Jubel macht.
Richtig reinjubelt. Also der lebt das jetzt wirklich und er macht uns Freude. Und da haben wir wirklich das Gefühl, den Affi natürlich in Ehren, aber da haben wir einen guten als Ersatz geholt.
Der sich sofort eingefügt hat ins Sturmspiel, was ja auch auf anderen Positionen nicht so einfach ist, wie wir mitkriegen, weil sie noch nicht so viel Spielzeit bekommen. Mhm. Was bei Aiwu vielleicht noch, wo es noch Headroom gibt, wie Frank Wonisch sagen würde, beim Außerspielen. Also da ist noch Luft nach oben, was Präzision betrifft, würde ich sagen. Der eine oder andere Pass ist ihm jetzt nicht so geglückt im Aufbau, aber ja, wie gesagt, das ist im Vergleich zu dem, was er schon alles sehr, sehr gut macht, eine Kleinigkeit.
Voll. Und dann eine Person, über die wir noch sprechen wollten, ist Scherpen.
Kjeld Scherpen, den du ja schon wieder kritisiert hast. Nach dem Cup-Spiel gegen Krems, wo du gesagt hast, jetzt hat er schon wieder gepatzt. Und Jan-Peter Martens hat ja gesagt, er ist so ein fehlerhafter Torhüter und was weiß ich. Dabei ist er gerade erst zurückgekommen von seiner schweren Kreuzbandverletzung. Und jetzt?
Na, alles gut. Ich will ja nicht, dass der Fehler macht. Ich mag ihn ja. Ich bin ja froh, dass wir den wieder haben. Aber er macht jetzt halt teilweise fast pro Spiel eine Sache, wo ich mir schon ein bisschen
denke. Wo war die gegen Frankfurt?
Naja, den anderen Ball, der direkt nach vorne abklatschen hat lassen, das war schon wieder so eine Situation. Ich glaube, das halten da 8 von 10 Bundesliga-Torhüter ganz normal oder fest.
Ist ja nichts passiert.
Ja gut, wenn man auf der Basis diskutiert, dann können wir die Sendung jetzt abbrechen.
Aber auf der Gegenseite steht, 11 Meter pariert.
Ja.
Erste Halbzeit eine Riesenchance zunichte gemacht. Zweite Halbzeit noch eine Riesenchance zunichte gemacht.
Das bin ich ja noch nicht, Andi. Ich will ihn ja loben.
Das klingt aber bis jetzt auch anders.
Du bist wie eine Hyäne auf mich.
Du lobst ihn, indem du sagst, er hat einen Ball nach vorne abgewehrt, den heute Nacht vor 12 Bundesliga-Goals mit der linken Hand.
In dem Fall schon. Vielleicht habe ich für mich das Gefühl, dass er vielleicht noch nicht ganz dort ist, wo er letzten Herbst in seiner besten Phase war. Damals hat er natürlich auch mit diesem Kreuzbandriss gespielt, aber er hat sehr gut gespielt, fehlerlos gespielt in jedem Spiel, kann man sagen. Also ich kann mich an keinen Scherpenfehler erinnern im letzten Herbst. Jetzt haben wir halt die Situationen, dass dort ein oder das andere Mal schon Sachen passieren, wo man sich denkt, okay gut, Boczert, hoffentlich stellt er das ab. Aber ich bin froh, dass er unser Goalie ist. Wir haben einen guten Tormann. Und Ja, ich hoffe trotzdem wieder, dass er auch diese kleinen Unsicherheiten wieder abstellen kann.
Aber Lasche, mit welcher Bierruhe er die hohen Bälle einfach so übernimmt aus der Luft, das ist schon sehr beruhigend immer. Also Flanken.
Und was für eine?
Mit einer Bierruhe, mit einer absoluten Ruhe.
Bierruhe?
Ja. Aber so ganz entspannt. Kennst du diesen Ausdruck nicht?
Bierruhe?
Ja, doch. Das ist ein Zustand, den solltest du mal erlebt haben. Eine Bierruhe.
Weinruhe.
Ja, auch Weinruhe gibt es vielleicht auch. Ja. Müsste man den Duden befragen.
Na, willst du irgendeinen Spieler noch ansprechen irgendwie? Vielleicht, den man vielleicht jetzt noch nicht so gesehen hat? Oder der nicht im Kader war?
Naja, wir alle warten auf Tochi Chukwuanu.
Genau.
Wo man jetzt natürlich nicht weiß, er war verletzt. Aber es heißt auch, er braucht noch, um das Sturmspiel zu verinnerlichen. Wir haben es ja besprochen, im Test gegen PSG hat er das letzte Mal gespielt und in der zweiten Halbzeit und hat mir auch da wieder sehr gut gefallen, weil er einfach gleich viel Präsenz gezeigt hat und auch stark am Ball war. Und ja, der wird auch noch kommen in den nächsten Wochen, ganz sicher.
Genau, das hoffen wir natürlich alle. Wir warten jetzt noch auf das Ende der Transferzeit und so. Es wird sich ein bisschen was noch tun. Wir kommen zu den Transfers gleich. Wir haben noch vorher zu besprechen, es gibt eine sehr spannende Auslosung. Auslosende Spannung.
Eine auslösende Spannung.
Eine auslösende, das ist eigentlich super.
Ja.
Das merken uns.
Geht in beide Richtungen.
Ja, geht in beide Richtungen. Denn es geht jetzt gegen sehr formstarke Altacher auf der einen Seite, Gustavo Santos, und gegen die WSG, die unter Semlic sehr, sehr gut performt, kann man sagen, bis jetzt und sehr unangenehm für alle Gegner ist. Ist es deiner Meinung nach gut, diese Gegner jetzt zu haben in dieser Findungsphase, oder sind das genau Mannschaften, die jetzt in dieser Phase genau die Falschen sind, sehr unangenehm sein können?
Nein, ich glaube nicht, dass das, also ich glaube nicht, dass das jetzt die falschen Gegner sind. Sicher hat sich bei beiden Teams jetzt ein bisschen was verändert. Gustavo Santos, auf den muss man natürlich besonders aufpassen, der trifft nach Belieben. Hat man auch jetzt wieder am Wochenende gesehen. Aber trotzdem, es ist der SC Altach gegen den SK Sturm, der regierende Meister und Cupsieger ist. In einem Heimspiel, hoffentlich, wahrscheinlich, sehr sicher vor ausverkauftem Haus.
In goldenen Dressen.
Möglicherweise im goldenen Trikot, wir wissen es nicht. Da wird das Spiel ähnlich wieder werden wie jetzt die davor, auch das davor in Klagenfurt und gegen Wattens wird es ähnlich sein. Die haben gut gespielt, auch, aber waren dann in Summe auch gegen Rapid unterlegen und haben verdient verloren. Von dem her bin ich eigentlich recht happy mit der Auslosung und wir dürfen ja davon ausgehen, hoffentlich, dass sich Sturm weiter steigert.
Genau.
Von dem her.
Aber bei dem, was du bis jetzt gesehen hast, also wir waren nur drei Partien, auch ein bisschen über den Tellerrand geschaut, den anderen auch ein bisschen natürlich zugeschaut, ist schon ein bisschen schwer, jetzt ausfindig zu machen, wer da heuer Probleme haben könnte, nach unten hin, oder?
Ja, nach unten hin ist es wirklich schwierig. Muss sagen, ich habe jetzt nicht von allen, die man vermeintlich da in den Abstiegskampf stecken würde, Spiele gesehen. Aber da hat es gibt keinen, der komplett aufgeklärt hat, würde ich jetzt sagen. Von dem her, es gibt jetzt kein Austria-Lustenau, die quasi nur 7 Punkte holen in dem Grunddurchgang. Glaube ich nicht, dass das passieren wird. Von dem her wird es sicher spannend. Ja. Also Wattens ist okay gestartet. Blau-Weiß hat vielleicht jetzt noch punktemäßig noch nicht so viel geholt, aber war eigentlich auch drauf und dran, in Graz zu gewinnen am Wochenende.
Und die kriegen jetzt auch ein bisschen Taschengeld durch den Tormann-Transfer nach England.
Genau. Mhm. Wird sie auch noch was tun. Mhm. Also ich glaube, bis der September kommt, oder am Ende des Septembers werden wir wahrscheinlich erst so ein richtiges Bild von der Liga haben, glaube ich, weil dann sind die Transferprogramme abgeschlossen von allen Teams.
Von allen 11 Teams in der Liga.
Von allen 11 Teams. Klammerst du ein Team aus, obwohl es mitspielt?
Nein, das war nur Spaß, weil du die Farbe schon ein paar Mal erwähnt hast. Also,
ja, nein. Sie spielen mit und
ja.
Ziehen dann auch also die Fans mit befreundeten Fans durch die Straßen. Ui. Und
Thema, ja.
Machen.
Da war ja wieder was, gell?
Schiere Sachen. Jo, genau. Wann ist das Derby? Ich weiß nicht. Egal. Ich will gerade nicht dran denken.
Genau. Ja, ja, Transfer-Update. Dann sind wir durch mit dem, was wir sagen wollten, euch sagen wollten. Vor knapp zwei Wochen, also in Volume 112 von Black FM, haben wir den Stand der Dinge bezüglich Transfers analysiert. In der Zwischenzeit gab es das ein oder andere News-Update. Man ist ja auf der Suche nach einem Stürmer, einen mit Speed, vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass Sidi Chattas Verletzungshistorie nach einen zusätzlichen Frontrunner für den spielreichen Herbst erfordert. Und brandaktuell, Andi, gibt es da ja News.
Ja, unmittelbar bevor wir diese Aufnahme begonnen haben, ist bekannt geworden, dass Sturm sich die Dienste von Belmin Beganovic gesichert hat. Seines Zeichens 19-jähriger Bosnier und bis vor kurzem noch bei der SV Ried unter Vertrag, dort auch ausgebildet worden. Also ähnliche Story wie Arjan Malic, der ja auch schon nach Graz gewechselt ist. Und ja, ein pfeilschneller Linksaußen. Also man verspricht sich den Speed, den man ja noch gesucht hat. Wird, glaube ich, aber trotzdem nicht der letzte Neuzugang im Angriff sein. Trotzdem auch ein Perspektivspieler, der, wie auch kommuniziert worden ist, jetzt da vorläufig einmal für die Zweier eingeplant werden soll. Also wie wir vorher erwähnt haben und angekündigt haben, auch da gibt es noch einmal offensive Verstärkung. Kann auch, glaube ich, auch noch für die Youth League spielen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber normalerweise schon, nachdem er jetzt 19 ist. Stichtag habe ich jetzt nicht im Kopf, aber sollte sich wahrscheinlich ausgehen. Auch da kann er sich dann wahrscheinlich beweisen und über kurz oder lang den Sprung in die erste Mannschaft machen. Bei Ried war man, wie ähnlich wie bei Malic, eigentlich sehr begeistert von ihm und es war die Rede von einer Ausstiegsklausel rund um 500.000 Euro, glaube ich, was jetzt für Ried nicht wenig Geld ist, das man da jetzt einnimmt. Ja, damit muss man leben. Also mit dem SK Sturm hat man in dieser Transferperiode ganz gutes Geschäft gemacht.
Genau, und besonders hervorzuheben haben wir bei diesem ganzen Transfergeflüster die Nachricht, die letzte Woche, glaube ich, gekommen ist, dass Sturm am türkischen Talent Erencan Yadimci interessiert wäre. Und mehr als das, man wäre sogar bereit, über 5 Millionen Euro für den 22-Jährigen auszugeben. Es war aber auch zu vernehmen, dass diese Summe ziemlich überzogen zu sein scheint. Aber ein Dementi hinsichtlich eines grundsätzlichen Interesses gab es ja nicht. Wie schätzt du die ganze Situation ein?
Ja, wie du sagst, Sturm hat nicht dementiert, Andi Schick hat nicht dementiert, dass man Interesse an dem Spieler hat. Hat sie auch genauso gesagt. Was die Ablöse betrifft, hat er da gleich einmal das verneint. Und er hat auch, glaube ich, klar zu verstehen gegeben, dass man jetzt nicht auf Hauruck bis übermorgen einen Stürmer verpflichten will, sondern dass man sich da durchaus noch Zeit hat, den Markt beobachten wird. Ich glaube, Andi Schick hat irgendwo gesagt, dass man gerade noch abwarten wird, was sich bis Ende des Transferfensters, gerade was die großen Ligen betrifft, das ist dann Ende August, sind jetzt nur 10-11 Tage, bis das alles abgeschlossen ist. Ich glaube, unser Transferfenster schließt irgendwann in den ersten Septembertagen. Und bis dorthin wird man eine Entscheidung treffen. Möglicherweise spielt er dann noch eine Rolle. Aber ich glaube schon, dass man sich da klar im Klaren ist. Auch wenn man sich angeschaut hat, er ist natürlich talentiert, ein talentierter Stürmer. Aber natürlich wird man in der Türkei auch wissen, gut, Sturm ist jetzt Champions-League-Verein. Da können wir mal Summe X aufrufen.
Im goldenen Dressen.
Die haben goldene Dressen, die müssen wahnsinnig viel Kohle haben. Ebenso viel Gold im Speicher wie auf den Dressen. Aber ich glaube, so wie Andi Schicker darauf reagiert, ist er nicht bereit, da irgendwelche Fantasiesummen auszugeben für den, zumal mal für Mika Bierer, der eh schon nicht wenig Geld ausgegeben hat. Mhm. Und ja, auch betont wurde, dass man ja keine Wunderdinge machen will am Transfermarkt jetzt noch. Also wäre da jetzt 5 Mille für diesen Spieler auszugeben, hat sie mir Irrsinn und wird auch nicht passieren.
Genau, also wir haben uns ja ein paar Videos von ihm angeschaut und wir haben ja auch eben das, was du jetzt schon gemerkt hast oder gesagt hast, dass er technisch sehr stark ist, abschlussstark, aber diesen Speed eben nicht hat. Und bevor diese Sendung gestartet ist, habe ich mich ja vorbereitet, also bevor Beganovic bestätigt worden ist. Ich glaube ja, dass noch zwei Stürmer kommen.
Hängt da ein bisschen davon ab, wer noch geht. Ne?
Genau, also, genau.
Wir haben ja auch noch den Fall Zakaria, könnte man was sagen, im Raum herumschweben, der ja jetzt da wieder nicht im Kader war, weil er sich selbst damit beschäftigen muss, was er machen will, weil er ist sein eigener Berater. Das heißt, da ist natürlich einiges in der Schwebe. Er muss sich selber im Klaren werden. Das heißt, er wäre im Kopf auch nicht frei, glaube ich, momentan bei 100% Fußball zu spielen. Ja, da wird man auch irgendwann eine Entscheidung erwarten müssen, weil ein Faktor ist auch, war auch zu lesen oder zu hören in den Aussagen von Andi Schicker, man muss, glaube ich, bis 3. September den Kader für die Champions League nennen und das ist kein unwichtiger Stichtag. Und danach gibt es, glaube ich, noch ein paar Tage Transferfenster, aber die können dann nicht mehr genannt werden für den Champions League-Kader. Das heißt, bis dorthin sollte dann schon einigermaßen klar sein, was mit Mane Sakaria passiert, was mit Simon Vodacic passiert, vor allem.
Genau.
Und mit Amadou Dante, der auch noch abgegeben werden soll.
Die drei sollen auf jeden Fall noch abgegeben werden. Im Gespräch, was wir heute gelesen haben mit der Kleinen Zeitung, stellte Andi Schicker auch klar, dass eben diese drei noch als Abgänge geplant sind und Lösungen gesucht werden. Weitere Spieler, also es ist ja auch Johnston soll verliehen werden, aber da hat er gleich gesagt, Andi Schicker, nein, das wird sicher nicht passieren.
Ja, unsinnig.
Genau. Ist ja eigentlich
jetzt. Den braucht man.
Braucht man auf jeden Fall. Aber wo sicher noch was passieren wird, ist auf der Achterposition, also ein Alex Prass-Ersatz. Dahingehend weiß man jetzt noch gar nichts, oder?
Nicht uns bekannt. Bekannt ist nur, dass man dann doch jemanden sucht, der ein bisschen mehr defensives Gewissen mitbringt, weil man da jetzt doch vornehmlich mit Böving und Horvath zwei Spieler auf der Acht hat, die halt ihre Stärken in der Offensive haben. Das heißt, da wird man, ich meine, Chukwani hat Mano, darf man nicht vergessen, der ist ja hat glaube ich auch defensiv seine Qualitäten, aber da wird man noch einen der ähnlichen Kategorie suchen und dann ist man glaube ich auch auf der Position ganz gut aufgestellt.
Genau. Jetzt angenommen, dies alles passiert, also man gibt die drei ab, man holt jetzt vielleicht noch einen Achter, vielleicht noch irgendeinen Stürmer. Ist es dann so, deiner Meinung nach, so eine Transferzeit, wo du sagen kannst, man kann zufrieden sein und guten, frohen Mutes in diesen sehr abwechslungsreichen und sicher teilweise auch sehr harten Herbst hineingehen?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir von dem einen oder anderen Neuzugang wenig bis nichts gesehen haben. Emir Karic hat noch nicht viel gespielt, den kann man noch nicht einschätzen, wirklich. Chukwani hat man noch gar nicht gesehen in einem Pflichtspiel. Die Intention kann ich nachvollziehen bis jetzt, dass man keine verrückten Dinge macht und Routiniers um Fantasiesummen holt, finde ich gut, wo es ja auch betont worden so. Von dem her, ja, auch dass Veränderungen, sprich Abgänge, dem Kader gut tun. Sehe ich auch so. Also ich hätte bis jetzt keinen gesehen, wobei man erst die Achterposition muss man abwarten, Stürmer auch, weil sich dann noch was verändern wird. Aber niemand, keine Position, wo man jetzt signifikant schlechter worden wäre bis jetzt. Von dem her wird man noch sehen, was passiert. Es kann ja auch noch passieren, dass ein Spieler geht, den man momentan gar nicht auf der Rechnung hat. Also mir ist ja nur aufgefallen, dass Tommy Horvath vor ein paar Tagen sein Management gewechselt hat oder von einem neuen Management präsentiert wird. Und das kann ja manchmal doch auch sein, dass der Hintergrund dessen ist, dass dieses neue Management gleich einmal auf Vereinssuche geht. Ist jetzt reine Spekulation von mir. Mhm. Aber auch das ist ja vielleicht noch möglich. Keine Ahnung. Vielleicht spielt das auch in den Köpfen des einen oder anderen Spielers noch eine Rolle. Wird wahnsinnig wehtun, absolut. Aber ja, von dem her, es ist noch sehr viel in der Schwebe. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Bis Mitte, Ende September werden wir kein klares Bild weder von der Liga und auch nicht vom SK Sturm haben.
Genau, weil eigentlich muss man sagen, wenn man die Transferzeit so betrachtet und auch so generell Transferzeiten der letzten Zeit, muss man sagen, dass man eigentlich nie Spieler verloren hat, die unerwartet dann plötzlich aufgepoppt sind im Transfergeflüster. Also gut, das mit Brass letztes Jahr war ein Thema, das ist dann letztendlich gescheitert. Bei Wüthrich war es halt dieser Medizincheck, der nicht funktioniert hat. Aber im Großen und Ganzen ist es uns eigentlich nicht passiert, kann man sagen. Also das wäre jetzt ein wirklicher Setback, wenn zum Beispiel Horvath gehen würde oder keine Ahnung, Gazibekic war es ja lang auch so immer mal wieder ein Thema, dass er geht, aber der will ja bleiben, der will ja Champions League spielen, genau. Und so, aber ist uns eigentlich nie passiert. Und
das sind wir weil man immer vorgebaut hat entsprechend, ja, weil man, ich glaube, es ist ja jetzt, ich glaube auch mit Tommy Horvath hat es schon irgendwo geheißen, irgendwo, glaube ich, habe ich das gelesen, dass Andi Schicker gesagt hat, ja, man hat ja quasi noch Option, glaube ich, aber man will ja schon den Vertrag längerfristig mit ihm auch machen. Mhm. Das heißt, man war da eigentlich immer rechtzeitig dran, um solche Situationen nie entstehen zu lassen. Sie passieren natürlich trotzdem manchmal, Stichwort David Affengruber, der hat einfach seinen Vertrag nicht verlängert, er hat auch bis jetzt keinen Verein. Mhm. Ich bin echt gespannt, was mit dem passiert. Also ich wünsche ihm, dass er noch irgendeine gute Adresse findet, weil es wäre echt schade. So gut, wie er gespielt hat in der abgelaufenen, also in der vergangenen Saison und jetzt dann irgendwie so stehen oder überzubleiben, also ich wünsche seinem Management, dass die noch eine gute Idee haben für ihn, weil das hat er sich echt verdient.
Ja, vor allem hast du jetzt auch schon einen großen Teil der Vorbereitung.
Eben, die Saison geht jetzt los, Deutschland hat das DFB-Pokal gespielt, fängt jetzt an, England spielt, Italien spielt, Spanien spielt, da kommst du jetzt in fertige, fast fertige, quasi fertige Mannschaften rein.
Aber was wir gelernt haben auch von Andi Schicker oder generell, dass halt gegen Ende der Transferzeit die Konditionen halt ein bisschen besser verhandelbar sind, weil die Vereine an Stress kriegen. In dem Fall ist er ja ein Free Agent, also aber trotzdem, vielleicht will man Gehalt verhandelt oder so, keine Ahnung. Aber
keine Ahnung, ja, aber Andi Schicker hat eben gesagt, deswegen wartet man, da ist er glaube ich noch ein bisschen ruhiger jetzt. Ich meine, Beganovic ist jetzt passiert, aber was andere Spieler betrifft, weil er auch meint, gerade so gegen Ende des Transferfensters, wenn dann noch andere Vereine fix werden, verpflichten, haben sie dann vielleicht, wenn andere, in denen sie verleihen könnten oder so, und da glaube ich, Andi Schicker irgendwo gesagt, in der Kleinen oder in der Krone, dass dann Spieler verfügbar sind, die normalerweise für Sturm nicht verfügbar sind. Mhm. Und ich glaube, darauf wartet man noch ein bisschen und deswegen werden wir uns noch gedulden müssen.
Genau, also wir werden es spätestens, wahrscheinlich für Sturm spätestens am 3. September erfahren.
Das ist, denn es ist die härteste Deadline, die Sturm momentan hat.
Genau, danach macht es nicht mehr viel Sinn. Willst du noch irgendwen grüßen, Andi?
Die Frage hast du mir noch nie gestellt. Ich bin völlig überfordert damit.
Die einmalige Möglichkeit.
Ich grüße auf diesem Wege unsere beiden Kollegen im Urlaub. Aha. Der Herr Bucher, fleißig. Der ja in Italien urlaubt, glaube ich.
Ja, siehst du, das wollte ich ja nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, wo sie urlauben.
Ach so.
Weil sonst wären sie
ich habe das nie gesagt.
Der Presse. Werden sie natürlich.
Achso, dann kennt er nicht mehr außer Haus gehen in seiner Finca.
Natürlich, der Jüngling, ja.
Seiner Villa.
Doppelter Buchautor.
Ja, Bucher, der doppelte Buchautor.
Aber sie sind sehr fleißig. Sie tun viel Sturmpickerl.
Ein Shoutout am Ende der Sendung zu bringen, sie tun ganz viel Sturmpickerl kleben. Wir kriegen ganz viele Fotos von ihnen, wo sie fleißig sind.
Genau, nicht Pickerl. In Italien, muss man eben sagen, und nicht in Griechenland.
Nein, dort nicht.
Dort
aber
nicht.
Vielleicht woanders.
Sonst überall. Im Namen von Black FM bedanken wir uns ganz herzlich beim tiefschwarzen Tonstudio der Klangkellerei für den technischen Support bei dieser Sendung und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder Instagram oder schreibt uns auch ganz einfach eine Mail. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Wie geht es diese Woche weiter? Bereits am Freitag das Spiel der Zweier in Amstetten und am Samstag das Heimspiel der Einser um 19.30 Uhr gegen Altach. Für die Damen geht es erst im September wieder weiter. Wir verfolgen weiter auch gespannt, was sich in Sachen Transfers noch tut und werden euch an dieser Stelle wieder am Laufenden halten und auch garantiert unseren Senf dazugeben. Bis demnächst auf jeden Fall im Stadion Liebenau, Messendorf, der Krum, Wolfsberg oder Gleisdorf oder wo auch immer wir dann zu Hause sein werden. Egal wo, es gilt da und dort, wie immer. Alles für die Schwarzen. Und genau in diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen,
einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.